Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Auf diese Podcast-Folge habe ich mich schon lange sehr gefreut, denn ich spreche hier mit Frau Dr. Ursula Polz-Börs über Bindungsanalyse. Bindungsanalyse ist eine Methode, eine Technik, wie man mit seinem ungeborenen Kind schon in Kontakt kommen kann. Und das hat mich schon lange interessiert. Und ich freue mich sehr, dass sich tatsächlich unsere beiden Methoden sehr gut ergänzen und zusammenpassen. Das hatte ich vorher mir schon fast so gedacht. Deswegen habe ich mich auch so gefreut auf diese Folge. Und ich wünsche dir jetzt ganz viele wunderbare Erkenntnisse mit diesem Interview. Wenn du magst, kannst du uns auf YouTube auch wieder dabei zusehen. Liebe Ursula, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir über ein Thema sprechen, worüber ich schon sehr, sehr lange mehr erfahren möchte. Bin also selber auch ganz neugierig, was du uns mitgebracht hast, was du uns erzählen kannst über die Bindungsanalyse. Vielleicht magst du dich erstmal ein bisschen vorstellen, wie du dazu gekommen bist, was du beruflich machst.
Erstmal möchte ich dir danken, dass du Interesse daran hast und dass du unserer Bewegung die Möglichkeit gibt es, uns vorzustellen oder vielleicht doch auch durch diese Informationen dem einen oder anderen Menschen oder der einen oder anderen Schwangeren hilfreich zu sein.
Du bist eigentlich Ärztin, bist du Gynäkologin?
Also ist das nee, ich bin dann aus der Facharztausbildung raus in die neurologische, psychiatrische Facharztausbildung, Psychosomatik und habe dann noch, weil ich immer noch mehr verstehen wollte, bin ich in eine psychoanalytische Ausbildung noch gegangen und bin im Kölner Institut auch Lehranalytikerin für Psychoanalyse und habe am Niederrhein eine Praxis für Psychotherapie und Psychosomatik und eben in den seit 17 Jahren beschäftige ich mich mit der Bindungsanalyse.
Also schon richtig lang.
Wie ich dazu gekommen bin, ich habe in der Gynäkologie angefangen und da hat mich einmal eine Patientin sehr geprägt, der ich immer noch dankbar bin. Vielleicht darf ich die kleine Geschichte erzählen.
Sehr gern.
Also ich war erst in der gynäkologischen Facharztausbildung und habe morgens geholfen, einer Patientin ihr Mädchen zur Welt zu bringen. Einer Schwangeren. Mhm. Und alles ist prima gelaufen, gesundes Kind, glückliche Mutter. Und damals arbeiteten wir in dem Krankenhaus unterbrochen am Tag, also von 7 bis 1 und nochmal von 4 bis 7. Mhm. Und abends so nach 5:30 war die Stimmung auf der Station immer eine andere als tagsüber. Mhm. Und als ich meine Abendvisite machte und zu dieser jungen Frau ans Bett kam, weinte die ganz entsetzlich und sagte, Frau Doktor, ich habe das Gefühl, Sie müssen mich in die Psychiatrie bringen. Ich habe so eine Angst. Ich habe das Gefühl, ich habe noch ein Kind im Bauch. Und ich weiß ja, ich habe ja mein Kind geboren. Und alle sagen, ich habe kein Kind mehr im Bauch. Aber ich habe das Gefühl, ich fühle das Kind im Bauch. Ich kann mich da gar nicht von trennen. Ich bin ganz, ganz außer mir. Und ich war 28 und kannte solche Erfahrungen nicht. Und dann habe ich mich an ihr Bett gesetzt und habe gesagt, darf ich mal ihre Hand nehmen? Ja, sicher. Dann habe ich gesagt, ich weiß auch nicht, warum uns Menschen sowas einfällt. Aber wissen Sie was, ich habe Nachtdienst. Wenn das irgendwie schlimmer wird, das Gefühl, dann können Sie mich rufen und morgen 7 bin ich wieder bei Ihnen. Mhm. Und als ich am Morgen 7 wieder bei ihr war, sagte sie, komisch, diese Vorstellung und das Gefühl ist weg. Ich fühle mich wieder ganz ruhig. Mhm. Und dann bin ich zu meinen Kollegen und zu meinem Chef und habe gesagt, hört mal, was sagt ihr denn? Wenn euch die Menschen sowas fragen, ja, sagten sie, uns fragen die sowas nicht. Und dann habe ich gedacht, also wenn ich die nächsten 40 Jahre als Ärztin tätig bin, dann muss ich nochmal Gesprächsführung lernen, denn so Situationen sind doch zu schmerzlich. Und dann bin ich in die Psychiatrie gegangen und Psychotherapie und Neurologie und habe immer gedacht, wie kann man das erklären, dass ein Mensch in so einer existenziellen Situation wie dem Kind das Leben zu geben, so eine leidvolle Erfahrung machen muss? Mhm. Und es hat lange gedauert, bis ich folgende Lösung bis jetzt gefunden habe, dass ich denke, wenn wir Frauen gebären, dass auch das Bild oder die Erinnerung, die wir von uns selbst als Baby haben, die ist ja irgendwie, wie man doch seit den letzten Jahrzehnten weiß, in unserem impliziten Gedächtnis gespeichert oder irgendwie vorhanden, dass sich unter einer Triggersituation das Bild belebt. Also mein jetziger Wissensstand ist oder Erklärungsstand, dass diese Frau während der Geburt sich selbst als Kind, als Baby oder als Neugeborenes irgendwie gefühlt und wieder erlebt hat, dass das die Erklärung war. Aber ich konnte ihr die leider nicht geben. Das hätte ich gern gemacht, aber dieser Frau bin ich ganz dankbar, weil die hat mich auf diesen Weg gebracht. Und dann hatte ich natürlich oft Frauen, die schwanger werden wollten oder und dann in der Gruppentherapie oder so gelöst wurden, dass das dann auch klappte. Und dann hatte ich öfter Schwangere. Und als ich von der Bindungsanalyse hörte, dachte ich, das ist das, was mir noch fehlt.
Ja, wie war das? Also, wie bist du auf die Bindungsanalyse gestoßen oder was war dann das, wo du gemerkt hast, das ist eigentlich das Puzzlestück, was fehlt? Was findest du daran besonders spannend?
Also es jetzt ganz praktisch war es mein Alltag, waren es die Frauen, die dann in der Gruppe waren und schwanger waren. Und natürlich die Mischung von Glück und Ängsten und Zweifel und wie geht das Abenteuer der Schwangerschaft zu Ende und natürlich dann auch Raum zu haben, nicht nur für Hoffnung und Freude, sondern auch die Ängste, was wächst da in mir? Manche hatten das Gefühl, es ist wie ein Krebsgeschwulst oder nicht, dass da ein Monster aus mir rauskommt. Also, dass Menschen auch über ihre heimlichen Ängste sprechen konnten. Und als ich von der Bindungsanalyse auf einer Tagung erfuhr und Jenő Raffay, einen der beiden ungarischen Psychoanalytiker, die die Methode begründet haben, erlebt habe, war mir seine Art, so aufmerksam Menschen quasi in seinen Blick zu nehmen und sehr viel Raum zu geben, dem anderen erstmal zuzuhören und sparsam mit Worten zu sein. Und wenn er was sagte, war das oft so überraschend treffend, dass ich gedacht habe, also diese Ausbildung mache ich bei ihm und bei Ludwig Janus. Die haben zusammen damals in Heidelberg diesen dreijährigen Kurs angeboten. Und dann wichtig in dieser Methodik ist die Selbsterfahrung, dass man seine eigene prä- und pränatale Geschichte kennenlernt. Und das ist ja oft in den Therapien, die wir erlebt haben, war das noch kein Thema. Und dann bin ich noch einige Jahre zu ihm nach Budapest gefahren, immer mal so eine Woche, und habe da meine eigene prä- und pränatale Geschichte aufgearbeitet oder besser kennengelernt und biete das jetzt auch meinen Kolleginnen, ich sage jetzt Kolleginnen, weil bisher hat sich noch kein Mann gemeldet, an, dass der wichtigste Teil dieser Ausbildung die eigene Selbsterfahrung ist, um in Resonanz gehen zu können mit den vordergründigen, aber auch mit den hintergründigen Themen, die unsere Schwangeren und ihre Partner haben und die Kinder auch haben, dass man die Kinder kommunizieren ja auch mit uns während der Babystunden.
Ja, Babystunden, das ist ein gutes Stichwort. Was genau ist das?
Also, ich sag mal einfach, wie ich das mache. Die Schwangeren kommen oft zu mir, weil die Schwestern, die Freundinnen oder weil sie irgendwie was im Internet gelesen haben. Und dann frage ich oft, ob sie allein kommen wollen oder mit ihrem Partner. Und ich finde das schon gut, wenn der Vater des Kindes mit einbezogen wird. Das ist eine Weiterentwicklung der Methode. Das haben die beiden Begründer noch nicht so gemacht. Und dann nehme ich mir oft 3 Stunden Zeit für die Vorgeschichte. Und das finde ich insofern wichtig, dass die Eltern eine Möglichkeit haben, sich selbst bewusster zu werden, dass das Kind in ihnen Das vermitteln wir ja dann, ein fühlendes, empfindendes, kommunizierendes, kontaktsuchendes, lernendes und sich erinnernder Mensch ist, für den sie ja nicht nur körperlich und finanziell und in der Wohnung einen neuen Raum und in ihrem Leben, sondern auch innerlich einen neuen Raum zur Verfügung stellen, den es ja vorher nicht gab. Und die Art, wie Menschen damit umgehen, hat ja sehr viel damit zu tun, wie sie selbst als Babys und Kinder aufgewachsen sind. Und deswegen gehört zu den Vorgesprächen immer auch die Geburtssituation der Eltern zu erfragen, aber auch die Geburtssituation der Eltern der Eltern, also der Großeltern, weil wir wissen, deine und meine Samenzelle und Eizelle, aus der wir das Leben erschaffen haben in uns, oder das Leben uns erschaffen hat, ist ja im Leib unserer Großmutter gewachsen und geworden. Das heißt, wie wir heute wissen, Epigenetik, ne, dass die Schaltzellen für unsere Gene davon beeinflusst werden, welche Erfahrungen unsere Großmütter hatten und damit, wie man so sagt, das Gedächtnis der Zellen, also unserer Ei- und Samenzellen, beeinflusst haben. Also dieser Mehrgenerationen-Aspekt, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt. Und viele, ich erlebe oft, wie erleichtert die jungen Menschen, sind ja meistens jung, aber viel jünger als ich, darauf reagieren, sich ihres eigenen Lebens bewusster zu werden und auch der Beziehungsmuster, die so in der Familie existieren und weitergegeben werden. Und dann, wenn wir gefragt, wichtig ist, finde ich, dass wir schon über die Vorgespräche ein Beziehungsangebot machen als Begleiterin, indem die jungen Leute oder die Schwangeren und ihre Partner erspüren und erleben, dass sie die größtmöglichste Unterstützung bekommen, dass es eine Beziehung ist, die ihnen Sicherheit gibt, die ihnen Freundlichkeit, in Wohlwollen und auch in Verständnis und natürlich auch in Kompetenz erfolgt. Und ich stelle mir mal vor, dass das Beziehungsfeld wie eine Ellipse ist, ne? Und eine Ellipse hat ja zwei Mittelpunkte. Und dass wir als Begleiterin so wie die Peripherie der Ellipse sind. Und die beiden Mittelpunkte, einer ist das Kind und der andere ist das Elternpaar. Und dass wir als Bindungsanalytikerin vom Rand her dieses Beziehungsfeld zwischen dem Kind und seiner Mutter und dem Kind und seinem Vater und dem Kind und zum Paar, dass wir das halten. Dass das quasi wie ein seelischer, mentaler Raum ist, den wir halten. Und dann denke ich, diese Ellipse gibt es in zwei Schichten. Einmal so für den äußeren Raum, all das, was Eltern besprechen müssen, wie sie ihre Tage gestalten, ihre Beziehungen, ihre Familienthemen, ihre Geldthemen, ihre Berufsthemen, wie sie sich erholen, was ihre Wünsche sind, ob sie damit in Kontakt sind. Ich finde immer so wichtig, dass ein Mensch jeden Tag etwas hat, wo er sich drauf freut. Ne? Und dass man guckt, wie kann ich das in kleinen Schritten umsetzen? Ist das möglich? So. Also diesen äußeren Raum, also wie eine äußere Ellipse. Und nochmal der innere Raum. Wie gehe ich mit meinen Ressourcen und mit meiner Kraft? Und ich finde es so wichtig, erstmal anzuerkennen, was diese Menschen leisten und was sie können. Dass man immer aus der Anerkennung heraus und auch aus der Dankbarkeit, dass sie dieses Abenteuer auf sich nehmen, heraus die Sorgen und Ängste und Verzweiflungen, die ja auch in der Regel da sind, sich auch diesen Gefühlen stellt. Habe ich das so gut genug sagen können?
Also ich finde schon, auf jeden Fall. Also halt am Anfang ist es so, dass es diese 3 Stunden sozusagen gibt, wo man schaut, was ist eigentlich mit den Eltern, mit den Großeltern gewesen, wie wurde man geprägt. Ich finde ja auch den Gedanken, Total spannend, weil die Eizellen ja so früh wachsen. Nur für alle, die vielleicht das noch nie gehört haben, ne? Die Eizellen wachsen ja schon, wenn man selber im Bauch der Mutter ist, sozusagen. Und deswegen
Genau.
gibt es diese Großmuttergeschichte noch, ne?
Darf ich das nochmal präzisieren?
Sehr, sehr gerne.
Also es ist ja jetzt nicht die Ei- und Samenzelle direkt, aber die Urzellen, die Samenleiste wird etwa in der 6. bis 8. Woche, Schwangerschaftswoche des Vaters in seiner Mutter und entsprechend die
Genau.
quasi die Eilasse oder die Vorläufer der Eizellen, die Anlage eben in unserer mütterlichen großen Mutter wird etwa zwischen der 6. und 10. Schwangerschaftswoche angelegt.
Ja,
Das, ne,
genau.
was unsere Großmütter da
Ja.
erlebt haben, hat eine Wirkung auch
Ja,
und eine Folge für uns.
ja.
Ja.
Ja, und es wird einem halt einiges dann auch klar, ne? Also aus meiner eigenen Geschichte, zum Beispiel meine Oma war eben noch im Krieg, und ist geflohen aus Ostpreußen damals und hatte immer ganz, ganz, ganz viel Heimweh. Und dieses Heimweh kenne ich halt auch, also aus meiner Kindheit ganz stark. Also ich hatte immer das Gefühl, ich fühle ganz viel, was meine Oma fühlt auch, ne? Es ist ganz ähnlich. Und das nochmal so auf einer Zellebene, vielleicht nochmal so einen Hinweis zu bekommen, naja, vielleicht ist da einfach auch, ne, diese Information bei mir ganz besonders nochmal angelegt oder gespeichert, finde ich total spannend,
Ich finde es so schön, dass du das von dir erzählst,
ja.
weil ich glaube, wir alle haben auch Empfindungen in uns, so tiefe Gefühle, die gar nicht aus unserem eigenen Leben
Ja.
stammen, wie Heimweh oder. Gut, zum Menschen gehört die Sehnsucht und das Unerfüllbare der Sehnsucht, weil auch natürlich auch Ängste, so auch Themen, die eigentlich, wenn man so ganz nüchtern überlegt, zum eigenen Leben gar nicht passen.
Ja.
Und dass man dann auch also den Verständnishorizont weitet und sagt, vielleicht übernehme ich oder übernehmen auch unsere Kinder Themen, die gar nicht zwischen uns entstanden sind. Und ich finde, das weitet den inneren Blick und auch dadurch, ich finde immer, wenn wir mehr Verständnis haben, haben wir oft mehr Geduld und mehr Belastbarkeit
Ja.
für die schwierigen Dinge. Ich finde, es gibt kein leichtes Leben, ne? Ich
Ja.
habe noch keins gesehen.
Ja.
Und dass wir durch dieses Verständnis und durch vielleicht auch einen neuen Blick auf uns selbst, was ich oft erlebe, auch dass die Väter sagen, ich habe das noch nie gesehen, sagte kürzlich ein Vater, der irgendwo in Grönland aufgewachsen war und sein Vater hatte, als er 8 Jahre war, die Familie verlassen. Und er verstand jetzt die Zusammenhänge besser und sagte, ich fühle mich so erleichtert und auch gestärkt, mit meinem Kind anders umzugehen, dass die Angst, ich werde das wiederholen, dass ich auch, wenn er oder sie 8 Jahre ist, die Familie aus irgendeinem Grund verlassen muss. Das hat mich so beruhigt, ne? Dass ich eine Stärke habe, mit diesen Themen anders umzugehen.
Ja, das stimmt halt in dem Moment, wo man das versteht, wo etwas herkommt. Es ist nicht mehr so unbewusst. Und man kann dann wirklich eben damit auch einen besseren Umgang wahrscheinlich finden, ne? Oder auch mit sich selber ein bisschen nachsichtiger sein. Oft ist es dann ja auch so, gerade wenn man was nicht versteht, dass man es dann verurteilt oder so, oder sich selbst verurteilt, dass man jetzt diese Empfindungen hat und da eben nochmal einen tieferen Einblick zu haben. Ja.
Du hattest ja angefangen, was ist die Babystunde? Jetzt komme ich dazu.
Stimmt, genau.
Also wenn wir merken, immer ist ja wichtig, wenn Menschen miteinander sprechen, dass irgendwie die Chemie stimmt, ne? Oder dass nicht zu schnell, wir tragen ja alle auch negative Erfahrungen mit uns, die wir ja auch nicht immer in uns auflösen können oder wollen, sondern suchen uns ja oft ein Gegenüber, dem wir dann diese Last aufladen. Und das merkt man ja auch manchmal im Umgang, dass manchmal Menschen sofort aggressiv mit einem umgehen und man das erstmal gar nicht versteht und denkt, aha, ne? So, also was wir dann Übertragung nennen, das läuft ja ständig im Alltag und dass wir die Themen anderer Menschen auch in uns aufnehmen. Ne? Wenn wir gute Laune haben, dann kommt einer rein, ist schlecht gelaunt, dann fällt auf einmal unsere gute Laune auch ein bisschen zusammen. Sowas nennen wir dann Gegenübertragung, ne? Dass man irgendwie reagiert. Also am Ende des Erstgesprächs oder dieser 3 Stunden sprechen wir dann. Ah, frag ich mal, meinen Sie, ich bin die richtige Person, dass Sie mit mir weitergehen wollen? Das ist ja wichtig. Und sich das wechselseitig auch zu bestätigen oder auch nicht zu bestätigen oder zu sagen, ich glaube, ich suche mir jemand anderen, sagen, wenn das schon mal vorkommt. Dann zu besprechen, also die Rahmenbedingungen ist eigentlich, dass wir dann sagen, meistens kommen die Schwangeren zwischen der 15. und 20. Woche und dass wir bis zur 39. Woche Zeit haben und etwa 15 bis 20 Stunden planen. Und die Babystunde, dann brauchen die Eltern ja auch Informationen, so wie du jetzt auch danach fragst, zu sagen, die Babystunden erfolgen so, dass die Eltern, oder ich spreche jetzt erstmal von der Mutter, und wenn der Vater mitkommt, ich habe eine Doppelcouch, dass sie sich entspannt hinlegen und dass ich dann eine Einstimmung mache, dass sie mit ihrem Körper in eine Form von tiefen Entspannung kommen. Weil nur wenn die Eltern sich selbst gut fühlen, können sie ja das Kind gut fühlen. Und das ist für manche Eltern sehr, sehr wichtig, weil es doch viele Menschen gibt, die ziemlich körperfremd leben. Ich hab dann so eine kleine praktische Übung, dass ich zum Beispiel sage, versuchen Sie mal siebenmal in Ruhe einzuatmen und neben beim Einatmen achten Sie auf Ihre Nasenschleimhaut und beim Ausatmen und entspannen sich vielleicht, lächeln ein bisschen und fokussieren all Ihre Aufmerksamkeit nur mal auf Ihre Nasenschleimhaut. Was merken Sie dann? Darf ich das mit dir auch machen?
Gerne.
Was merkst du?
Ich merke, dass das Einatmen kühler ist als das
Super.
Ausatmen.
Also dich würde ich sofort
Ich
und
habe natürlich auch Erfahrung.
ohne Bedenken nehmen. Darum bin ich immer froh, weil wenn ein Mensch spürt, beim Einatmen ist, wenn ich draußen 36 Grad oder 35 Grad sind, ist die Nasenschleimhaut kühler und in Bruchteilen von Sekunden ist sie wieder wärmer. Es ist fantastisch, finde ich. Und dann finde ich ganz wichtig, den Eltern zu sagen, weil viele Eltern wollen ja jetzt schnell auch einen Erfolg oder so, dass sie möglichst ganz entspannt sind, sich 4 oder 10 Stunden Zeit lassen, weil wir können den Kontakt mit dem Kind nicht machen, der geschieht. Und je entspannter oder je offener und feinfühliger wir sind, desto eher irgendwann geschieht der Kontakt. Was ich den Eltern noch vermittelt, also dass sie sich Zeit lassen und dass sie davon ausgehen, dass das Kind sich vermittelt. Und dann sagen die, aber wie passiert das denn? Ja, sage ich, einmal über die Bewegung, ne? Ab der 17., 18. Woche spüren, wie wir das Kind sich bewegen. Es bewegt sich natürlich ab der 6. auch eigeninitiativ. Und ja, unsere Wahrnehmungsfähigkeit ist meist erst reagiert, geht in Resonanz in der 17., 18. Woche. Und dann das ja auch jetzt einfach erklärend, dass das Kind auch über Hormone und über Neurotransmitter nicht nur über die Nabelschnur die Hormone und Neurotransmitter der Mutter aufnimmt, sondern seinerseits ja auch Hormone in den Körper der Mutter gibt. Also dass es eine biochemische Beziehung gibt neben dieser sensomotorischen, dass wir spüren, das Kind bewegt sich. Und die schwierigste Frage ist immer, wie kommt es denn, dass manche Frauen fangen ziemlich schnell an, Farben zu sehen? Schickt mein Kind mir die Farben oder entsteht das in mir selbst? Und das sind Fragen, die wir letztlich nicht klären können. Ne? Es ist so, dass die Intuition, in der Intuition nehmen wir Menschen ja, wir spüren etwas, was wir nicht wissen. Und ich denke, wir können sagen, es gibt Kommunikationskanäle zwischen uns Menschen, die sind noch nicht erforscht. Nicht? Manche sprechen dann von Quantenphysik oder von Spiegelneuronen und wie immer. Ich finde auch gut, das Nichtwissen zuzulassen und zugleich zu sagen, diese Erfahrung, die Mütter und die Väter und die Kinder machen und die Eltern auch in Worte fassen, sind so wichtig, dass die Mitmenschen und die Welt ein Recht hat, da was von zu erfahren. Und auch nicht zu sagen, ja, weil wir das nicht erklären können, gibt es das nicht, ne? Oder bilden sich die Mütter das alles ein? So einfach ist das nicht, dass wir da auch einen Respekt vor dem Nichtwissen haben und auch nicht Erklärungen suchen, die vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen fühlen, sich anfühlen, aber dass die Kinder wirklich kommunizieren, dass die Mütter zum Beispiel den Eindruck haben, mein Kind sagt mir gerade, Mama, mach dir nicht so viel Sorgen, ich bin gesund. Also ich denke gerade an eine Frau, deren Bruder diese Muskelerkrankung hatte und er war 20 und war kurz vor seinem Tod. Und sie wollte keine Kinder haben oder hatte die Hoffnung, wenn, dann keinen Jungen, weil das ja, weil wir Frauen diese Erkrankung nur den Söhnen vermitteln. Und sie hatte sich auch untersuchen lassen genetisch und der Befund war, sie sind keine Transmitterin, aber jetzt hatte sie doch einen Jungen. Und da war sie sehr unglücklich erstmal und hat dann dem Kind gesagt, es ist nicht deine Geschichte, es ist meine. Und ich bin froh, dass du lebst und dass du zu uns gekommen bist, aber ich habe wegen meines Bruders so Angst. Und es ist wirklich, es ist meine Geschichte und lass dich nicht belasten durch meine Ängste. Und dass sie dann das Gefühl hatte, das Kind sagte, Mama, ich bin gesund und mach dir nicht so viel Sorgen. Und er war auch gesund nach der Geburt, wurde das getestet, zum Beispiel.
Ja, das ist sehr, sehr berührend. Ja. Also heißt das, dass zu dir vor allem Schwangere oder Paare kommen, die belastet sind von Ängsten und nicht so richtig wissen, wo das herkommt? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich was, was für alle einen tollen Mehrwert hat, eine Bindungsanalyse
Also
zu
ich
machen?
denke, also ich freue mich über deine Frage, weil die gibt mir jetzt nochmal Gelegenheit zu sagen, wie die Bindungsanalyse entstanden ist. Also erstmal knapp auf deine Frage geantwortet, die Bindungsanalyse ist für alle. Was schwer ist, ist, wenn Menschen sehr starke seelische Leiden haben, dann ist gut parallel eine Psychotherapie oder eventuell auch eine Pharmakotherapie zu machen. Das ist ein schwieriges Spezialfeld. Ich finde, da sollten wir jetzt nicht zu viel drüber sprechen. Und die Bindungsanalyse hat Jenny Raffay und George Hidasch, die beiden, haben vermittelt, die Bindungsanalyse ist überwiegend für gesunde Frauen. Aber wer ist schon ganz gesund? Und wir alle haben Spuren von Leiden in uns, mit denen wir mehr oder weniger gut, die wir mehr oder weniger gut bewältigt haben oder Hilfe dabei hatten. Und zunehmend kommen, oder dadurch, dass die Methode weiter bekannt wird, kommen Menschen mit allen Arten von Störungen auch. Aber häufig, also in meiner Praxis schicken mir dann auch Gynäkologen, die jungen Frauen, die entweder verstärkt Blutungen haben oder zu lange Übelkeit und Erbrechen oder die unzeitgemäße Kontraktionen haben oder eben auch Angst, ich bin mit dem Kind gar nicht in Verbindung, also mehr nicht so stark psychosomatisch, sondern eher so, seelisch den Kontakt nicht finden. Das ist oft der Anlass. Aber die Methode, kann man sagen, ist erstmal entwickelt für alle Schwangere. Und der Ausgang, die Methode ist gewachsen in einem klinischen Hintergrund. Und zwar an den schrecklichen Leiden von psychotischen Kindern und Jugendlichen. Und der Jenő Raffay hat damals in Budapest in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Und seine Erfahrung war, dass die Kinder, die so diese schweren Psychosen hatten, also dass sie nicht aßen, weil sie dachten, sie werden vergiftet, dass nicht alle, aber dass ein auffallend großer Teil Mütter hatten, die sowohl in der Schwangerschaft wie auch zur Zeit der Geburt oder der postnatalen Phase übermäßig belastet waren und hätten Hilfe gebraucht. Und diese klugen Männer haben dann gesagt, es ist natürlich wichtig, dass wir dann die Kinder im Alter von 12 bis 18 hier behandeln oder noch jünger. Aber es wäre ja auch gut zu gucken, wenn Frauen belastet sind, dass man den schwangeren Frauen hilft. Und so hat sich die, aus dieser klugen Kombination, hat sich diese Methode entwickelt, dass sie dann angefangen haben, mit Schwangeren zu arbeiten. Und eben, wie ich schon gesagt habe, dass man ihre Lebensgeschichte aufnimmt, ihre Lebensziele, ihre Fähigkeiten und Kräfte und guckt, wo sind Grenzen oder wo ist auch wichtig, dass ein Mensch sich mit seinen Grenzen befriedet und nicht immer über seine Grenzen heraus sich unter Druck setzt, weil dieser chronische Stress, wie wir heute wissen, auch ein verändertes Hirnwachstum macht. Gut, also die Frage, wer kann die Bindungsanalyse machen? Da würde ich erstmal sagen, jeder, der das Gefühl hat, ich möchte in einen innigeren Kontakt mit meinem Kind kommen, schon vor der Geburt. Wir können schon sagen, aus Tausenden, an die 10.000 bindungsanalytischen Begleitungen und Befragung der Mütter nach der Geburt Folgendes herausgefunden, dass wir also ganz wenig Frühgeburten haben. Und das ist zum Beispiel für mich ein großes Motiv, mich zu engagieren, dass man diesen kleinen Menschen, ist ja eine hilflose Gruppe in unserer Bevölkerung, dass man denen das erspart. Das finde ich ganz wunderbar. Dann etwa 18 bis 20% der Schwangeren sind nach den Angaben unseres Statistischen Bundesamtes, wir haben eine Depression in der Schwangerschaft oder nachher. Und bei uns liegt die Rate unter 1% bei den Müttern, die Bindungsanalyse gemacht haben. Die können ihre Themen eben in die Beziehung zu der Bindungsanalytikerin bringen, ohne dass man jetzt therapeutisch wirkt, sondern präventiv.
Ja.
Und ein dritter wichtiger Punkt, finde ich, ist, die Kaiserschnittrate liegt in Deutschland um 30%, wie du ja weißt, mit steigender Tendenz. Und in unserem Sample, wie man so sagt, ist die Rate zwischen 15 und 18%. Und ich finde das auch erfreulich.
Ja.
Und etwas, was ich jetzt vorsichtig sage, aber was immer wieder die Eltern berichten, die Kinder hatten Geburten ohne Bindungsanalyse und nach Bindungsanalyse, dass sie sagen, dass der Kontakt zu den Kindern leichter ist, dass die Einstimmung und Abstimmung aufeinander, weil sie sich so vertraut schon sind. Die Mütter sagen oft, wir kennen uns schon. Und als ich mein Kind sah, ich kannte dich schon. Und ich habe das Gefühl, du kanntest mich auch schon. Und überhaupt, sagte Gott, die junge Frau, überhaupt, ich hatte das Gefühl, ich habe dich schon immer gekannt. Das ist dann so erfreulich. Und unsere Erfahrung ist, dass diese alte Regel, dass Kinder Babys 1 bis 2 Stunden am Tag schreien sollen, die Erfahrung habe ich mit meinen Kindern nicht gemacht, dass wir ganz wenig Schreibabys, die Kinder schreien, wenn so etwa um 20 Minuten vielleicht mal am Tag, aber nicht mehr. Aber das ist nicht alles wissenschaftlich erhärtet. Das sind Eindrücke. Und da habe ich noch eine kleine Geschichte erzählt. Eine meiner ersten Bindungsanalysen, da würde ich gerne 2 Dinge von erzählen. Das war eine Frau, die zwischen 8. und 12. Lebensjahr von ihrem Vater missbraucht wurde. Und die kam, weil ihre 2 Töchter nicht gut gediehen. Die eine hatte ADHS und die zweite kotete noch ein mit 5 Jahren und konnte deswegen nicht eingeschult werden. Und die kam dann in Therapie und nach 2 Jahren ging es den Kindern gut, das eine Kind konnte eingeschult werden, das andere konnte aufs Gymnasium. Und dann hatte das Paar den Wunsch, nochmal ein drittes Kind zu haben. Und das wurde ein kleiner Junge. Und da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht, als als das Kind sich zum ersten Mal so kräftiger bewegt, das war vielleicht um die 19. Schwangerschaftswoche, und die mir sehr vertraute Mutter lag auf der Couch und auf einmal schrie die ganze Zeit: Boah, der strampelt in mir, der will mir bloß wehtun. So ganz, ich bin richtig zusammengezuckt. Und dann hatte ich das Gefühl, das Kind auch, das hat sich ganz zurückgezogen in der Gebärmutter. Und dann sagte sie, jetzt bewegt er sich überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich glaube, wir zwei wissen, wie es dazu kommen kann, dass sie die Bewegung von ihrem kleinen Sohn als so schmerzlich erleben, weil sie das möglicherweise an den Missbrauch erinnert. Und ich denke, wir dürfen davon ausgehen, alles, was in ihrem Gehirn sich abspielt, ist ganz anders als das, was sich gerade im Gehirn ihres kleinen Sohnes abspielt. Und dann hat sie sich ganz entspannt, hat das gleich verstanden. Und der kleine Junge, ich hatte das Gefühl, der kam so aus dem hintersten Winkel der Gebärmutter wieder nach vorne und sagte, und jetzt bewegt er sich wieder, der hat sich die ganze Zeit gar nicht bewegt. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht kann man das in der Öffentlichkeit gar nicht erzählen, aber ich hatte das Gefühl, der winkte mir so zu. Kannst du sowas nachvollziehen?
Ich kann das total nachvollziehen.
Ja?
Also überhaupt diese Kommunikation während der Schwangerschaft im Bauch zwischen Mutter und Kind oder auch wenn das Kind auf der Welt ist und man getrennt ist, da habe ich auch so ganz starke Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, das konnte mein Kind nicht merken oder ich konnte das eigentlich nicht merken. Ich habe einmal mein erstes Kind schreien hören, obwohl ich nicht in Hörweite war. Und bin dann dahin gelaufen und er hat geschrien. Also, aber es war nicht möglich. Dazwischen war ein Schwimmbad. Also es war nicht möglich, dass ich das höre, aber ich habe es gehört mit den Ohren. Also ich glaube, es gibt solche Dinge und es gibt diese Kommunikation. Ich glaube da ganz stark dran. Und ich fand es auch ganz toll, wie du vorhin meintest, dass, ich weiß, du hattest das ganz toll formuliert. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber dass man das vielleicht respektiert oder eine Ehrfurcht davor hat, dass es Dinge gibt, die wir noch nicht erklären können und dass wir das auch nicht erklären müssen oder keine Erklärungsversuche dafür suchen müssen, sondern es gibt da was, das spüren, würde ich sagen, fast alle Eltern oder zumindest sehr, sehr viele Eltern, dass es da was gibt, so ein Band, so eine Verbindung, so eine Art der Kommunikation, die wir uns nicht erklären können und die eben schon im Bauch beginnt. Ja.
Das finde ich schön, dass du das verstehst. Ich glaube, fast jede Mutter könnte das erzählen und
Ja.
fast alle Menschen kennen das doch auch, was wir Intuition nennen oder ne, dass man an jemanden, an eine Freundin denkt, die man, weiß ich nicht, ein Jahr nicht gesprochen hat und 5 Minuten später ruft die an. Ne, das kennen doch auch viele Menschen. Aber ich habe vorhin gesagt, ich wollte jetzt von diesem Beispiel von dem kleinen Jungen und wie diese Missbrauchsgeschichte sich im Umgang der Mutter mit dem Kind im anfänglichen Umgang, als sie ihn so spürt, negativ auswirkte und das sich auflösen ließ, dadurch, ja, auch durch den Hintergrund, den wir zusammen hatten. Zu dieser Geschichte wollte ich noch erzählen, als diese Mutter dann im Krankenhaus bei einer sehr erfahrenen, geachteten älteren Hebamme entbunden hat, dann ist der kleine Junge, als er rauskam, hat der kaum geschrien, hat sie erzählt, und hat sich so im Kreißsaal umgeguckt und hat die Leute angeguckt. Und dann hat die alte Hebamme gesagt: Hören Sie mal, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Was haben Sie denn mit dem Kind gemacht? Hier sagt sie eine Bindungsanalyse. Er sagt sie, was ist das denn? So, also am Niederrhein spricht man ein bisschen so. Ja, also das damit mit dem Beispiel, wie ich noch mal sagen, dass dadurch, dass die Eltern auf die Kinder und auf die Kontaktsuche der Kinder eingehen und resonant sind, vielleicht wollte ich da gleich noch ein bisschen was zu sagen, sind die Kinder oft in ihrem Beziehungsverhalten, wirken die offener und auch zugewandter. Und diese schon vorgeburtliche Einstimmung aufeinander erleichtert natürlich auch nachgeburtlich die Abstimmung, dass diese Kinder auf dass das Stillen besser klappt. Also das soll jetzt keine Garantie sein, aber es sind einfach Erfahrungen. Oder dass die Kinder besser verdauen und auch leichter in den Schlaf-Wach-Rhythmus kommen. Also dass Mutter und Kind so eben auch intuitiv spüren, was ist jetzt dran, dass das gefördert wird durch diese vorgeburtliche Kommunikation. Und die ist interaktiv. Die Kinder
Machen
bieten
mit. Ja.
ja auch immer was an.
Ja, das ist spannend.
Jetzt habe ich noch einen Aspekt, was dem jenen Raphael so wichtig war. Der hat immer gesagt, das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit ist, dass das Kind, oder wir alle haben ja, wir können ja auch von uns sprechen, ne? Wir alle haben in der Einheit mit unserer Mutter gelebt in vollkommener Abhängigkeit. Aber das schon pränatal, das Kind spürt, dass es eigene Ich-Grenzen und Körpergrenzen hat, dass seine Körpergrenzen nicht die Körpergrenzen der Mutter sind, also dass man nicht verschmolzen ist miteinander. Und dass ein wichtiger Punkt ist, ich finde, da kann man das so schön griffig dran machen, etwa um die 20., 24. Woche ist unser achter Hirnnerv, mit dem wir also hören und der Gleichgewichtsnerv, ist das Hören schon entwickelt. Kinder hören die Geräusche, den Herzschlag, die Stimme, die Gehbewegungen der Mutter, die Stimme des Vaters. Natürlich gedämpft durch das Fruchtwasser, aber sie hören. Und in den 70er oder Anfang der 80er Jahre war ja diese interessante Forschung, dass Neugeborene auf die Stimme der Mutter anders reagieren als auf die Stimme von Fremden. Also das ist schon pränatal, das waren ja die ersten Schritte, dass schon pränatal gelernt wird, was man damals ja nicht annahm, weil angeblich die Kinder immer nur schliefen oder so. Und dass heute gehen die auch in den Neurowissenschaften davon aus, dass die Sensomotor, also die Bewegung, in der Bewegung spüren die Kinder ja sich selbst, spüren das Fruchtwasser, spüren die Grenzen der Gebärmutter und entwickeln so ein inneres, ich sage jetzt mal, ein inneres Bild oder eine Vorstellung von ihren eigenen Körpergrenzen. Und dass sich die eigenen Körpergrenzen, man spricht dann so vom Körper selbst, Repräsentation, dass das Kind also eine anfängliche Unterscheidungsmöglichkeit hat, hier höre ich auf oder hier fange ich an und das ist meine Mama, also die Gebärmutter oder. Und in der Bindungsanalyse fördern wir diese Ich-Du-Unterscheidung durch ein sogenanntes Spiegelspiel. Also dass man etwa ab der 30. Schwangerschaftswoche dem Kind sagt, ich habe ein Herz und du hast ein Herz. Und das ist meine Brust, mein Brustkorb und das ist dein Brustkorb. Und mein Herz schlägt langsam und dein Herz schlägt schneller. Und die Kinder spüren das ja etwa ab der 20., 22. Woche, dass sie hören ja immer zwei Herzschläge. Ne? Und das Man an dem zum Beispiel, man nennt das dann den Herzrepräsentanten, also die Vorstellung vom Herzen, dass es zwei Herzen gibt. Weil häufig, das spreche ich wieder als Psychiatrin, haben Menschen das Gefühl, es gibt nur ein Herz für zwei Leute. Und dann muss einer geht unter in der Beziehung. In der Beziehung kann nur einer überleben. So diese. Also dass man so anfängt mit diesem Spiegelspiel dem Kind, dass man dann so durch den Körper geht, also erst mit dem Herzen anfängt, weil offensichtlich wir gehen davon aus, dass durch diese zwei Herzrhythmen das Kind da irgendwie ein Sensorium für hat. Und dass man sagt, guck mal, das ist mein Kopf und das ist dein Kopf. Und manchmal fangen die Kinder an, die Händchen zu bewegen und zeigen auf den Kopf.
Das ist
Ne?
super.
Dass man so den ganzen durch den Körper geht und dadurch diese wichtige Arbeit der Wahrnehmung des eigenen Körpers als die Basis der Individualität und der Selbstständigkeit zu fördern. Und auch in den Müttern wächst ja die Fähigkeit, das Kind immer besser wahrzunehmen. Und dann eben auch unter der Geburt, oft beschreiben mir die Frauen, dass sie das Kind irgendwie, dass sie dem helfen konnten und zu sagen, jetzt dreh dich so und da kommst du nicht vorbei, geh ein bisschen nach links, so. Also als wie so ein bisschen in der
Ja.
Geburt zu steuern.
Ja, das ist total spannend, weil eine befreundete Hebamme von mir genau das immer macht. Also sie, wenn sie merkt, das Kind hat sich nicht richtig eingestellt, sagt sie der Mutter immer, es soll die Augen schließen, versuchen sich zu entspannen, mit dem Kind in Kontakt zu gehen, soll dem Kind sagen, wie es sich drehen soll. Und dann geht sie nochmal raus und sie sagt, sie kommt dann wieder zurück, ich weiß nicht nach welcher Zeit. Und meistens, also sie meint, also in allermeisten Fällen hat sich dann das Kind gedreht, genau in die richtige Lage. Und das finde ich so faszinierend. Und sie wird dann da, glaube ich, von den Kolleginnen und Kollegen da zum Teil auch ein bisschen belächelt dafür, dass sie das so handhabt und macht. Aber ich bin davon überzeugt, dass das total sinnvoll ist. Also genau auch unter der Geburt diesen Kontakt zu haben. Und natürlich ist das viel einfacher, wenn man den vorher auch schon hatte, ne? Wenn
Klar.
man den schon aufgebaut hat. Und wir hatten ja vorher auch ein paar Fragen bekommen, passt das eigentlich zusammen, die friedliche Geburt und die Bindungsanalyse? Und ich merke, je mehr ich dir zuhöre, das passt wunderbar zusammen. Wir arbeiten anders, weil wir andere Schwerpunkte haben. Aber es harmoniert total miteinander und bei mir geht es auch um den Kontakt mit dem Baby, der schon vorher in der Schwangerschaft schon ja hergestellt wird und dann bei der Geburt auch genutzt wird. Also dass man die Geburt eben wirklich gemeinsam dann auch macht mit dem Kind. Und das geht, glaube ich, ganz, ganz wunderbar Hand in Hand, ja, mit ein bisschen anderen Schwerpunkten.
Ich habe noch so ein schönes Beispiel. Also es geht um Beckenendlage. Und mir fällt eine junge Mutter ein, die quasi, die war am Termin und das Kind lag in Beckenendlage. Und wir haben Bindungsanalyse gemacht, das Kind hat sich noch nicht gedreht. Und quasi war so wie für morgen dann, weil es ihr erstes Kind war, der Kaiserschnitt vorgesehen. Und am Tag zuvor kam sie und dann habe ich nochmal mit ihr gearbeitet, dass wir dem Kind sagen, wenn du willst, darfst du mit dem Köpfchen nach unten, du darfst mir den Popo zuwenden, du musst nicht dein Köpfchen an meinem Herzen halten. Du darfst deinen eigenen Weg gehen, wenn du möchtest. Und wenn nicht, werden wir auch einen Weg finden. Also, dass man immer zwei Türen offen hat. Und dann hat diese Mutter war, die war so süß. Dann hat sie gesagt, zu ihrem Kind, hör mal, jetzt wird die Gebärmutter ganz weich. Die wird jetzt butterweich. Und wenn die so schön butterweich ist, dann kannst du deinen Purzelbaum in der Gebärmutter machen und kannst mit dem Köpfchen nach unten gehen. Und dann hat sie berichtet, tatsächlich, da fing was an, aber dann hörte es auch wieder auf. Aber in der Nacht danach, nach der Stunde noch, hat er sich gedreht und am nächsten Morgen, als die Ärzte den Kaiserschnitt machen wollten, war das nicht mehr nötig. Ich habe gedacht, ja, was ist denn jetzt passiert? Er sagt, ich habe mit meinem Kind gesprochen, dass es sich drehen darf, wenn es möchte. Und dass ich eine butterweiche Gebärmutter dazu zur Verfügung stelle.
Das ist ein
Das
ganz,
sind
ganz toll.
wichtige Geschichten,
Ja,
die wir
ja.
erleben in der Beziehung. Das, es ist ja jetzt, ich glaube, es ist auch schon wichtig, die Eltern erzählen auch oft, meine Praxis hat eine Treppe runter. Dann sagen sie oft, wenn ich hier hinkomme, auf der Treppe schon, fängt mein Kind an, wie zu hüpfen. Und dann sagt er mal, ich glaube, du freust dich. Ja, und ich freue mich ja auch, sagen die Mütter dann. Denn so, wie ich mich hier entspanne und wie ich hier an meine Bilder und meine Gefühle komme und auch so spüren kann, was du, ob du gerade schläfst oder ob du gerade einen Schluck auf hast oder ob du gerade mit der Nabelschnur spielst. Zu Hause stellt sich das so nicht ein. Und dann tröste ich oft die Mütter und sage, dass es ja auch damit zu tun hat, dass wir jetzt zu zweit sind. Also das ist ja auch meine Zuwendung dazu beiträgt,
Unterstützt, ja.
das unterstützt. Ne?
Ja, das ist wirklich, wirklich total faszinierend. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Parallelen, die ich sehen kann. Und ich finde es auch so schön, dass du sagst, wenn du möchtest, darfst du dich drehen. Es gibt Geschichten und auch da demütig zu sein. Es gibt manchmal Geschichten, die beginnen mit einer Bauchgeburt und es gibt Geschichten, die beginnen anders. Manchmal gibt es Raum für eine Drehung, manchmal nicht. Auch
Eben.
das Kind freizulassen.
Eben.
Und das ist auch was, was in meiner Arbeit passiert mit der. Ich habe eine Hypnose entwickelt für die Beckenendlage zum Beispiel, wo es genau darum geht, eben auch das Kind zu fragen, wenn du möchtest, dann dreh dich gerne.
Ich habe auch
So.
in deinem Podcast fand ich auch gut, dass du nochmal betont hast, es gibt kein Patentrezept. Ne? Auch trotz der Bindungsanalyse gibt es dann manche Mütter, die enttäuscht sind und doch einen Kaiserschnitt. Und dann zu sagen, also ne, sie haben noch 25 Jahre Zeit, ihr Kind zu begleiten. Ne? Und man hat so viel Zeit, sein mütterliches Potenzial also weiterzuentwickeln und den neuen Menschen zu unterstützen.
Ja,
Ne? Das
und ich finde es halt ganz wichtig, entschuldige, dass bei der Bauchgeburt, beim Kaiserschnitt, die Bindung nicht abreißen muss.
eben.
Also, dass man da wunderbar auch, und das ist ja auch wirklich meine Empfehlung, entweder mit eben einer Hypnose, die eingesprochen ist, die man dabei hören kann bei einer Bauchgeburt oder auch selbstständig, dass man in Verbindung bleibt mit dem Kind, ne, und eben auch dem Kind davon erzählt, es wird gleich
Genau.
hell, es wird gleich ganz kalt, aber dann bist du bei mir, ich freue mich auf dich, ne, und auch wenn das Kind vielleicht in einen anderen Raum gebracht wird, was ja leider häufig immer noch der Fall ist, auch wenn es eigentlich vielleicht nicht notwendig wäre unbedingt, wird es trotzdem oft ja so routinemäßig auch gemacht, dass das Kind erstmal kurz weg ist, dass man in dieser Zeit dann auch beim Kind bleibt mit der Aufmerksamkeit, also innerlich sich entspannt, die Augen schließt und in der Verbindung bleibt, in einem Zwiegespräch bleibt mit dem Kind. Und meine Erfahrung ist auch, dass es den Kindern gut tut, dass sie weniger Anpassungsschwierigkeiten haben, dass sie sich besser regulieren, dass es den Frauen besser geht, ja, dass es alles besser verarbeitet werden kann.
In der Bindungsanalyse nehmen wir die letzten 4 Wochen, um das Kind und auch die Mutter auf die Geburt vorzubereiten und wie es nach der Geburt draußen ist, ne? Damit das Kind weiß, wenn es geboren wird, liegt die Schwerkraft auf den Armen und Beinen. Es wird sich nicht mehr so bewegen können zunächst wie im Bauch. Und also gibt es quasi so 9 Schritte zur Geburtsvorbereitung und das ist für viele Finder sehr hilfreich und finden die Texte so schön, dass sie oft vor Rührung weinen. Und zugleich finde ich immer so, die Nüchternheit des Lebens ist, ne, es ist eine Hilfe, aber es bewahrt nicht vor Dingen, die passieren, die wir nicht haben möchten. Und das, wie du so sagst, dass wir für beides Platz haben, aber dass durch diese Stärkung und durch diese Begleitung, was sich ja auch in der geringen Zahl an Depressionen zeigt, Eltern auch gestärkt sind, mit der Unbill des Lebens umzugehen.
Absolut, genau. Also bei mir ist es auch so, dass ich denke, wir können sicherlich Komplikationen bis zum gewissen Grad auch verringern, also dass es nicht ganz so häufig vorkommt. Und gleichzeitig gibt es eben auch Komplikationen, Eingriffe und so weiter. Und ich freue mich immer, wenn die positiv erlebt werden. Also, dass ich sage, wenn man da ohne Trauma rausgeht, auch wenn es schwer wird, dann habe ich alles gewonnen, was ich gewinnen wollte mit dieser Arbeit. Ist die Bindungsanalyse denn ausschließlich für die Schwangerschaft gedacht? Oder kann man das auch vielleicht nachholen, wenn man merkt, jetzt in der frühkindlichen Zeit, mein Kind schreit sehr viel oder ich fühle mich irgendwie fremd, mein Kind fühlt sich fremd, dann könnte das auch ein Grund sein, zu dir zu kommen oder zu jemand anderem, der
Dann würde man
Bindungsanalyse
ja das eher so wie als eine Babytherapie bezeichnen. Also aus all dem, was ich ge gesagt habe, legt sich ja nahe, dass es schön ist, wenn sich Eltern diese Chance gönnen können, sich und ihrem Kind. Ne? Und dass ganz vieles während der Schwangerschaft in der Entwicklung einer sicheren Bindung ja vorbereitet und schon angelegt wird und dass so ein Urvertrauen da ist durch diese sichere Bindung. Dass es natürlich schön ist, wenn Menschen es vor der Geburt genießen, sage ich jetzt. Und zugleich würde ich sagen, wenn Menschen das Bedürfnis haben und Hilfe brauchen, ne, dass man mit Elementen der Bindungsanalyse auch nach der Geburt natürlich Menschen helfen kann. Ne? Also dass man nicht sagt, jetzt ist zu spät oder so. Ne, ich finde, es ist nie zu spät zu helfen.
Das ist schön. Und wenn man jetzt dir gelauscht hat und sagt, das finde ich ganz, ganz spannend, gibt es irgendwas, was du noch empfehlen kannst? Du arbeitest ja im Rheinland, ne? Da hast du deine Praxis. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, zum einen? Und gibt es vielleicht noch irgendwas, ein Buch, was du empfehlen kannst oder irgendwas, wo man sich schon mal so ein bisschen schlau machen kann, vielleicht selbst ein paar Sachen ausprobieren kann?
Es gibt einmal die Nabelschnur der Seele. Das ist das Buch, das kennst du wahrscheinlich, was Hidasch und Rafai geschrieben haben. Und ich bin dabei, ein Buch so aus unserer jetzigen Erfahrung auch zu schreiben. Und das kommt vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr auf den Markt. Dann gibt es noch auf der Homepage von der Gesellschaftverbindungsanalyse.de. Wer Interesse hat, findet da sowohl Literatur wie auch nach Postleitzahlen angeordnet Zugang zur Frauen, die Bindungsanalyse anbieten. Das heißt, der Zugang, wenn du fragst, unter meinem Namen findet man mich auch im Internet und anderen Namen natürlich auch, wenn man in die Homepage www.bindungsanalyse.de. Ne, dass Menschen, die gern diese Hilfe beanspruchen, dass sie die auch finden können.
Super. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes verlinken und alles aufschreiben. Und ich bin dir ganz, ganz dankbar für dieses Gespräch. Ich fand es sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es so von Herz zu Herz irgendwie so
Von Herz zu Herz ist unser neuer ist ein Slogan
Oh Gott.
auf dem neuen Prospekt der
Sehr gut.
Bindungsanalyse von Herz zu Herz mit
Sehr
dem
gut.
Herzrepräsentanten. Das ist
Ja,
so wichtig,
ja.
ja.
Sehr schön. Ich danke dir sehr und wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass du noch viele Paare, junge Eltern da begleiten kannst. Und ich hoffe, dass ich das ja auch mit Hilfe dieser Folge vielleicht auch weiter verbreite, die Bindungsanalyse.
Ich danke dir auch. Und ich bleibe auf dem Weg, versprochen.
Super.
Ja, das war es schon mit dem Interview mit Ursula Volzbörs. Ich freue mich sehr, dass sie hier war und ich hoffe, dir hat es gut gefallen, uns zuzuhören und du hast für dich etwas auch mitnehmen können. Wenn du magst, kannst du auf Instagram gerne wieder kommentieren. Wir werden wieder etwas posten zur heutigen Podcast-Folge und freuen uns da über einen regen Austausch. Vielleicht hast du ja auch selbst schon Erfahrungen machen dürfen mit der Bindungsanalyse oder bist jetzt ganz gespannt oder hast noch Fragen, dann melde dich gerne. Ich wünsche dir von Herzen, dass du eine schöne, eine gute Bindung mit deinem Baby aufbauen kannst, wenn du gerade schwanger bist oder vielleicht pflegen kannst, weil du das Gefühl hast, du hast sowieso schon ein ganz inniges Verhältnis mit deinem Kind. Und vor allem wünsche ich dir natürlich von Herzen, dass es dir gut geht in deiner Schwangerschaft und auch bei deiner Geburt. Alles, alles Liebe, deine Christine.